Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute habe ich die Ehre, Arthur Wagner bei mir zu haben. Er ist CDO bei Braun Büffel. Arthur, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
So, und ich freue mich ganz besonders, weil du bist ein absoluter Vollprofi. Bist seit 23 bei Braun Büffel, warst davor aber auch schon unter anderem bei FactFinder. Und das ist auch ein recht bekanntes Unternehmen im Bereich Data-Driven Economy und hast da auch noch die Consulting-Abteilung aufgebaut. Was hat dich bewogen, jetzt zu Braun Büffel zu gehen, also auf die Anwenderseite?
Auf die dunkle Seite der Macht, gell? Die Wahrheit ist, ich bin jetzt seit über 20 Jahren, ich bin jetzt im 21. Jahr IT-E-Com, damals hat man es vielleicht noch nicht E-Com genannt, aber für mich waren das die ersten Schritte. Und ich war eigentlich so gut wie immer auf Dienstleisterseite und ich habe das auch immer sehr genossen. Ich fand das spannend, weil du hattest viele spannende Kunden, tolle Projekte. Du hast gerade selbst FactFinder angesprochen, da durfte ich die Top 50 in Deutschland betreuen, das war wunderbar. Nichtsdestotrotz bin ich halt irgendwann dann mal nach ein paar Jahren dann auf den Gedanken gekommen, statt 35 Projekte wäre es mal schön, ein großes Projekt zu haben. Und es hat sich so ergeben, denn tatsächlich in meiner letzten Position war Braun Büffel mein Kunde. Und ich habe 2 Jahre extern mit Braun Büffel gearbeitet, praktisch als Interim, Head of E-Commerce, habe ein Team aufgebaut, habe Systeme eingeführt, wurde mein Baby. Und die Inhaberin und ich haben
irgendwie... Ach nee, okay, das ist ja eine super Story. Okay, klasse.
Ja, genau. Und dann, wir wussten praktisch beide, wie wir ticken, was wir aneinander haben, wohin die Reise gehen soll. Und dann kam irgendwann der Satz, das Einzige, was cooler wäre, als 2 Tage mit dir zu arbeiten, wären 5 Tage. Und ich habe damals dann mit meiner Frau gesprochen und dann ging alles ganz schnell. Und dann bin ich mit Sack und Pack nach Rheinland-Pfalz gezogen, mit Kindern, mit Großeltern, mit Ehepartnerin. Ja, und jetzt mache ich das seit knapp 3 Jahren. Ja.
Interessanter Aspekt mit allem Digitalisierung, Homeoffice und so weiter, aber einfach die Chemie stimmt. Also ein Team muss stimmen, die Chemie muss stimmen und dann noch ein spannendes Projekt. So, und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, Braun Büffel, also ja, so groß ist das Unternehmen ja nicht. Welche Möglichkeiten haben die? Was hast du gemacht seit 23 dort? Also du, wenn du vorher schon da warst, dann hast du ja vorher schon ein bisschen was gemacht.
Genau, also du sagst ganz richtig, Braun Büffel ist jetzt kein Konzern. Ja, wir sind eben stark oder 50 Personen stark. Man muss halt aber da auch dazu sagen, und das ist das, was mich persönlich sehr gereizt hat, Braun Büffel hat nie an Endkunden verkauft, das 30 Jahre lang. Also gibt's ja jetzt bald 139 Jahre, wir haben 130 Jahre lang nicht an Endkunden verkauft. Und dann kam der D2C-Ansatz während Corona, dann kam der erste große Webshop live, hat uns auch durch Corona gerettet, muss man sagen. Und spannenderweise ist das genau eigentlich die Flagge, die ich ganz gerne in die Hand nehme und mit der ich wedel. Was ist meine Aufgabe hier? Ich habe keine Digitalisierungsaufgabe, ich habe eine Transformationsaufgabe. Denn das Unternehmen als solches muss sich verändern, damit wir den angepassten Marktbedingungen gerecht werden und weitere 139 Jahre existieren. Und genau das mache ich eigentlich seit 3 Jahren. Von irgendwie Technologie von links auf rechts drehen. Wir werden heute bestimmt noch ein paar Punkte im Detail besprechen. Aber im Endeffekt das Unternehmen darauf ausrichten, einen Wandel zu haben, was Vertriebskanäle angeht, was Prozesse angeht, was Geschwindigkeit angeht, was Teamstruktur angeht. Denn man muss ja auch fairerweise sagen, jetzt bin ich irgendwie, ich habe irgendwas digital im Namen oder im Titel. Ja, aber ein Großteil der Belegschaft hier braucht ja gar keinen Rechner, weil wir produzieren selbst. Ja, also für ganz viele Menschen hier im Unternehmen gibt es gar keine Workstation oder ähnliches. Und trotzdem müssen wir uns ja digitalisieren und transformieren, um zu überleben. Und das ist genau das.
Wahnsinn. Das heißt, erst kam der Webshop und das sind jetzt auch nicht 15 Jahre Webshop-Erfahrung, sondern relativ zügig. Und dann kam Generative AI und jetzt kommen lauter spannende Tools. Und jetzt erzähl mal, wie ihr zur KI gekommen seid.
Spannenderweise, mit dir kann ich jetzt darüber ein bisschen im Detail reden. Das mag ich ja sehr, weil du hast das den FactFinder angesprochen. Ja, und der Gründer von FactFinder, der Carsten Kraus, glaube ich, einer der größten KI-Experten neben.
Jetzt schließt sich der Kreis. Ja, natürlich.
Und ich muss sagen, es gibt wenige Menschen, in deren Umfeld ich mich unendlich dumm fühle. Carsten Kraus gehört dazu. Weil wenn dieser Mensch über neuronale Netze und KI spricht, obwohl ich 20 Jahre Erfahrung habe, du stehst daneben und denkst, wow, ich kann dir nur zu 20% folgen. Und Er war für mich ein ganz wichtiger Mentor. Also Grüße gehen raus, lieber Carsten, wenn du das hörst. Vielen Dank. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Und so kam natürlich halt eins zum anderen. Eigentlich haben wir schon über KI gesprochen, als es für viele noch Statistik war. Jetzt redet jeder über KI und die Geschwindigkeit ist ja brutal, ja, in der wir uns da entwickeln. Und natürlich ist das für jemanden dann mit meinem beruflichen Background gar keine Frage, nutzt man es oder nicht, sondern was nutzt man wo. Denn Fakt ist, wir haben einen, ich will nicht sagen Nachteil, aber wir haben eine Herausforderung in unserem Markt. Nämlich gibt es halt global super viele große Player. Die haben das 10- bis 100-fache an Manpower im Vergleich zu uns. Die haben ganz andere Budgets. Das heißt, ich kann mich nicht mit einem Tanker vergleichen. Ich muss ein Schnellboot sein, um das in eine Metapher zu machen. Und natürlich ist da KI in verschiedenen Bereichen, ja, in wirklich vielen Teilbereichen der Unternehmensprozesse, ein elementarer Hebel, der mir überhaupt erst die Möglichkeit gibt, mich an diesem Markt zu beweisen und zu bewähren. Und ja, es liegt mir sehr daran. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, was deinem Intro-Satz anging. Eine meiner ersten Aufgaben war es, Systeme zu reduzieren. Also wir haben ganz viele Systeme einfach weggeworfen, weil wir gesagt haben, das passt gar nicht mehr. Wir brauchen wenige, aber dafür die richtigen. Und ja, dann bin ich wieder bei dir. Dann fangen wir jetzt langsam an, so kleine Satelliten zu platzieren, die viele andere Systeme verbessern. Und die meisten davon haben natürlich irgendwo in der Basis, ob das jetzt Gen AI ist oder auch eine andere Form von AI. Für mich ist vor allem Analytics ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Bereich AI. Das nutzen wir natürlich und müssen wir auch nutzen, denn sonst habe ich ein Wettbewerbsproblem. Ja.
So, ich fange mal ganz langsam an. Also ihr habt den Online-Shop aufgebaut und du kommst von FactFinder, das heißt irgendeine Art von Recom-System oder bei der Suche eine Unterstützung war von Anfang an dabei. Damit wart ihr sowieso schon beim Thema KI, auch wenn es Machine Learning war. Also damit habt ihr angefangen, vermute ich mal, richtig?
Korrekt.
So, und den Punkt überspringen wir jetzt auch. Dann kam Gen AI, dann kam natürlich die Content-Erstellung und wenn du mit dabei warst, dann vermute ich mal, dass ihr da alles durchprobiert habt und mit Midjourney und Produktfotos und das und jenes und so weiter und alles einmal durch. Dein Nicken, das man jetzt im Podcast nicht sehen kann, bestätigt das und deswegen überspringen wir das auch und erzählen, weil das macht ja inzwischen jeder und jeder denkt aber auch, KI erschöpft sich in der Content-Erstellung. Nein. Und jetzt kommen die richtig spannenden Sachen und da will ich einfach eine offene Frage stellen. Schieß los.
Tatsächlich ja. Deswegen habe ich so ganz viel genickt und auch gelacht. Ich bin total bei dir. Ich glaube, es nutzen sehr, sehr viele und natürlich probierst du vieles auch. Ich glaube, es kommt aber auch sehr stark auf dein Mindset an, wie probierst du es. Ich gebe dir ein super einfaches Beispiel. Denn, und da versuche ich mein Team auch immer zu motivieren, wenn ihr etwas seht, wenn ihr etwas hört, was ihr cool findet, lasst es uns testen. Ist mir egal, ob wir schon dafür was im Einsatz haben, wenn es besser ist, weil die Geschwindigkeit ist enorm, machen wir das. Dann kommt ganz häufig die Aussage, egal ob das jetzt beim Marketing oder der Produktentwicklung ist, ich habe da was gefunden. Wenn wir einen 2-Jahres-Vertrag abschließen, sparen wir 25%. Und ich sage immer, vergiss die 25%. Wir machen Monatsabos, weil die Wahrscheinlichkeit,
genau,
im nächsten Monat was Besseres findest, ist viel höher, als dass du 2 Jahre lang zufrieden bist mit dem Tool. Und die 25% rechnen sich einfach unterm Strich. Ja, das heißt, ja, wir haben alles getestet, aber wann hört man das auf? Wir testen doch immer noch. Also aktuell allein in meinem Marketing-Team haben wir, glaube ich, 6 oder 7 KIs im Test, zuzüglich zu 3 oder 4, die wir dauerhaft einsetzen. Weil du in verschiedenen Teilbereichen jetzt ja auch so eine Segmentierung hinbekommst in dem Markt. Und ich finde das Thema total spannend, dass wirklich Nischenlösungen KI-seitig so gut werden, dass eigentlich dieser Alleskönner, ja, gar nicht mehr relevant wird. Und das ist etwas, was ich auch häufig aber im Markt höre oder in der Bubble höre mit den Leuten, mit denen ich so rede. Ja, ich habe doch für mein Team ChatGPT hingebaut. Okay. Wofür? Ja, also wir haben KI. Okay. Und was macht ihr damit? Ja, und das sind dann genauso diese tiefen Fragen, die du auch gerade so ein bisschen spezifiziert hast. Aber ja, wir nutzen das von dem Thema, allein das Thema Nischen-Trends im Lederwarenbereich. Also gar nicht Fashion, gar nicht irgendwie nur Farben, sondern wirklich, was passiert bei Lederwaren verarbeitenden Unternehmen oder herstellenden Unternehmen global? Welche Styles setzen sich durch? Welche Zertifikate sind wichtig? All das bauen wir über KI einfach als Datensammlung jetzt schon, um gewisse Trends zu erkennen und darüber zumindest mal zu diskutieren. Ja, das Gleiche gilt irgendwie für Suchanfragen. Du hast selbst Shop gesagt, ich möchte trotzdem kurz darauf hin, weil das war so eine Lektion, die ich bei FactFinder super gelernt habe. Ja, was machen denn die Kunden eigentlich bei uns im Shop? Ja, also glaube ich wirklich, dass ich meinen Kunden besser kenne als er sich selbst? Nein, tue ich nicht. Aber ich glaube, dass sehr viele Daten, die sauber aggregiert werden, besser wissen oder über mehr Bescheid wissen, als ich das tue. Und diese Daten versuchen wir zu adaptieren. Wir entwickeln Produkte, die wir nie entwickeln wollten, einfach weil zum Beispiel im Shop behalten und Suchanfragen uns nicht hergeben und wir dadurch einen Need sehen. Ja, deswegen haben wir Handschuhe zum Beispiel gemacht vor 2 Jahren. Haben wir nie gemacht. Plötzlich kamen super viele Anfragen nach Lederhandschuhen. Also ist der Markt für uns da. Warum nicht nutzen? Ja, und da hilft uns natürlich KI in ganz spezifischen Teilbereichen radikal. Und ja, Generative brauchen wir nicht reden. Natürlich haben wir eine reine Text-KI, natürlich haben wir eine Bild-KI, natürlich haben wir eine Video-KI. Ja, wir nutzen sogar Musik-KI. So, liebe Grüße gehen raus an Suno. Ich bin ganz großer Fan. Ja, weil es einfach cool ist, für gewisse Anzeigen und Slots zu sagen, ich habe gar kein Copyright-Thema. Ich kann es steuern. Passt es zur Brand? Und im Vergleich dazu, was mich das kostet, ist es halt einfach ein No-Brainer, sowas zu nutzen. Und wir sind da breit aufgestellt, tatsächlich. Und ich kann es auch nur jedem raten.
Ich fange mal mit den Trends an. Das finde ich hochspannend, weil du musst ja, oder gerade bei euch ist es, aber das ist bei allen Unternehmen, immer gucken, dass du am Zahn der Zeit bleibst. Wie habt ihr das realisiert? Was habt ihr da gemacht? Weil manche Unternehmen, mit denen ich rede, die sagen mir dann, ja, wir haben eine Custom-GPT aufgebaut und das war es gewesen, also mit ChatGPT. Wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr es gemacht?
Was wir im Endeffekt jetzt gerade tun, also ja, bei uns ist es, so dumm es klingt, auch ein Custom-GPT, aber der deutlich angepasst und deutlich spitzer ist in dem Bereich. Und was praktisch die Prompts dahingehend tun ist, du hast ein paar, ich möchte mal sagen, führende Meinungsvertreter in unserer Branche. Ja, da gibt's irgendwie Watch Europe zum Beispiel, der Farben fürs nächste Jahr in Europa analysiert. Die investieren sehr viel Zeit, das sind Experten. Das gleiche gibt's aber auch für Asien oder den amerikanischen Markt. Dann gibt es natürlich gewisse Schnitte oder Styles. Dann gibt es auf Social sehr viele virale Sachen, die irgendwo gehen oder Funktionalität. Zum Beispiel, hey, also so hochstupides Beispiel in dem Thema RFID. Gibt es seit gefühlt 10 Jahren. Wird aber immer häufiger in anderen Aspekten eingesetzt als klassisch im ursprünglichen Sinn. Und was wir halt praktisch gebaut haben, ist, dass wir einfach Prompts haben, die zu verschiedenen Sachen Suchen auslösen und diese Daten dann aggregieren und auch anhand von Keywords aggregieren und deren Häufigkeit verstehen. Und wenn wir dann halt merken, okay, irgendwie auf Social bei verschiedenen Fachmagazinen und Industrieratgebern kommt immer wieder eine Farbe auf, dann pinkt das bei uns am gleichen Tag, wenn 5 Sachen released werden. Und dann versuchen wir halt zumindest mal, das heißt nicht, dass wir das sofort tun, ganz wichtig. Es ist für uns kein Entscheidungsträger, sondern es hilft uns für unsere Entscheidungsgrundlagen, weil am Ende machen wir immer noch traditionsreiches Handwerk und wir haben Brand-Image und wir stehen zu gewissen Themen und wir machen nicht jeden Trend mit. Ja, die meisten Trends lehnen wir sogar bewusst ab, weil es nicht zur Brand passt. Aber wenn wir gewisse Informationsquellen anzapfen und dann verstehen, aha, wir haben hier vielleicht eine Flanke in einem Produkt und wir haben dafür die Zielgruppe und wir sind in der richtigen Preislage dafür, wollen wir es nicht mal testen. Und daraus basiert ja dann ein ganz anderer Prozess. Nämlich diese Entscheidung, ja, wir wollen so ein Produkt herstellen, lass das irgendwie eine pinke Umhängetasche sein. Ja? Haben wir nicht gemacht vorher, passt das überhaupt, will das unsere Zielgruppe? Okay, wie können wir das testen? Und dann ist es eine reine Kalkulation. Ja, starten wir mit einer MOQ von zum Beispiel mal nur 50 Stück, ja, machen daraus gar nicht das Riesenprojekt, aber testen den Markt an. Und das tun wir sehr, sehr intensiv. Das bedeutet, um dir da vielleicht mal so eine Hausnummer zu geben, ich würde behaupten, 15-20% der Produkte, die wir über das Jahr hin entwickeln und auch wirklich kaufbar machen, die überleben das Jahr gar nicht, weil wir dann vielleicht doch falsch lagen. Auf der anderen Seite gehen manche so durch die Decke, dass sie heute in den Top 3 Topsellern sind und bei uns eigentlich zum NOS-Sortiment schon gehören, obwohl wir es vorher so nicht gesehen haben. Ja? Und das, da hilft einfach die Datenhoheit, weil alles andere ist Bauchgefühl. Alles andere ist Erfahrungsschatz. Ja, aber Erfahrungsschatz kommt halt nicht in die Zukunft im Normalfall und basiert vielleicht auch auf einer anderen Zeit oder einer anderen Geschwindigkeit.
Zum Thema Custom GPT. Die Alternative wäre gewesen, eigenen Agenten aufzusetzen mit N8N oder wem auch immer und dann zu sagen, ich bin agnostisch, also ich kann mit Claude arbeiten, ich kann auch mit ChatGPT arbeiten auf der oberen Ebene. Was war der Grund für die Entscheidung für ein proprietäres System, nämlich für OpenAI?
Also so stupide es klingt, tatsächlich Zeit und Ressourcen. Denn ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind überschaubar groß und wir sind zusammen im Transformationsprozess. Also wir zwei sprechen hier gerade Mitte April. Am 1. Mai gehe ich live mit einem neuen ERP, was wir 2 Jahre entwickelt haben. Währenddessen habe ich einen Office 365 Umzug in der Cloud und mache noch eine neue Search and Reco tatsächlich in die Webseite und noch 17 andere Projekte. Das heißt, wir mussten schnell sein. Das ist nicht die Ausbaustufe, die ich mir wünsche, und das ist nicht die Ausbaustufe, die wir haben werden, weil ich bin total bei dir. Wir werden deutlich mehr ins Thema Agentic gehen. Ich brauche dafür aber die Ressource, denn ich habe nicht 10 Entwickler dafür da. Ja,
ja genau.
Das wird so für mich Q2, Q3 ein super spannendes Thema dieses Jahr, wo wir etwas sagen, okay, was haben wir gelernt, was funktioniert vielleicht noch nicht so ideal, wie können wir es adaptieren? Und daher auch mein Platz von vorhin, ich verheirate mich mit keinem Tool für 2 Jahre, sondern ich treffe eigentlich Entscheidungen, die sind für, was brauchen wir jetzt? Wie funktioniert es? Und wenn die Antwort darauf ist, ja, jetzt brauchen wir was anderes, dann brauchen wir jetzt was anderes. Geschwindigkeit.
Okay, verstehe ich. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, weil du gerade gesagt hast, ihr seid schnell am Markt, synthetische Zielgruppen aufzubauen und dann mal zu gucken. Also ich modelliere sozusagen meine eigene Zielgruppe. Habt ihr mit sowas schon mal experimentiert?
Ja, vor allem was das Thema Paid Advertising angeht, da spielen wir damit tatsächlich. Sagen, okay, also andersrum aufgebaut. Wenn du vor 10 Jahren noch darüber geredet hast, wer ist meine Zielpersona, lagst du in einem großen Teil der Fälle falsch. Ja? Was wir jetzt im Endeffekt tun, ist einfach zu sagen, okay, wir haben ja sehr viele Kundendaten aus den letzten Jahren. Wir können verschiedene automatisierte Personas im Detail aufbauen. Und was ich dann halt im Endeffekt mache, ist zu sagen, gibt's dann Delta? Gibt es Zielgruppen, die wir so noch gar nicht bespielen? Weil wenn die Antwort darauf ist, wir bespielen sie nicht, weil man uns nicht kennt oder weil die Zielgruppe nicht weiß, dass unser Produkt passt, dann habe ich dann eine Flanke. Ne? Und das versuchen wir dann halt über Faith zu lösen, indem wir wirklich, vor allem social-driven, muss man dazu sagen, ich rede sehr viel über gar nichts gegen Google Ads und ich rede sehr viel über Meta, weil das für uns ein elementarer Kanal ist, dann halt mal zu sagen, okay, wir definieren eine synthetische Persona, so möchte ich es mal sagen, die versuchen wir auch sehr bewusst aufzubauen und dann die anzutesten in einem breiten Portfolio-Sortiment unserer Produkte, um zu sehen, reagiert sie darauf? Wenn ja, wie reagiert sie darauf? Wenn sie darauf reagiert, mit welchem Produkt? Was funktioniert gar nicht? Und das ist eigentlich ein dauerhafter Test, den wir machen. Das nach extern, nach intern tun wir das aber in Form von AB-Tests. Ich meine, das kennt ja jeder, AB-Tests elementar. Wir haben immer 3 bis 5 AB-Tests parallel laufen und das seit einer langen Zeit. Und was wir halt im Normalfall versuchen, ist nicht nur durch einen AB-Test eine bessere Customer Journey hinzubekommen und sagen, ja, das funktioniert halt mit Zahlen geben, ja. Sondern wir versuchen auch ganz bewusst gewisse Sachen, die die Brand betreffen, anzutesten, passt das überhaupt mit unserer Zielgruppe. Und das sind, manchmal sind es Details, manchmal ist es das Thema der Ansprache, manchmal ist es das Thema des, was sieht man zuerst. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Wir machen einen dieselbe Handtasche und haben dafür 3 oder 4 Varianten, wie wird es einem Kunden angezeigt. Die klassische Ansicht, die jeder aus dem Shop kennt, ist die von vorne. Wir hatten so viele Kundenanfragen, der hieß ja, was kann sie denn, also was kann ich da reinpacken und so weiter. Also machen wir einfach auch mal Generative AI, Bilder, passt da ein MacBook rein, passt da mein Handy rein, weil wie viel kriege ich rein, what's in my bag? Und wir versuchen diese Varianten unterschiedlich auszuspielen, um zu sehen, wie ist denn unsere Zielgruppe grundsätzlich. Denn als ich angefangen habe, im Onlyfit zu arbeiten, hieß es, naja, die Zielgruppe ist 50 plus, vor allem männlich. Wir sehen jetzt aber bei uns im Webshop, sie ist nicht in dem Alterssegment, sie ist auch nicht zwingend nur männlich, sondern unser Webshop funktioniert komplett anders als unser Fachhandel. Weil im Fachhandel kommen die Menschen rein, die sagen, ich kenne Onlyfit für die Börse. Bei uns im Shop kommen die Leute rein, die sagen, oh, ich stehe auf Qualität, es ist Leder, ich hatte vielleicht mit euch wenig zu tun, ich kaufe trotzdem bei euch, weil das Werteversprechen, die USPs gut sind. Und das rauszubekommen, das zu strukturieren, das kann ich nicht an einem Whiteboard.
Völlig andere Frage. Leder, weil du das gerade so deutlich sagst. Gibt es einen Trend weg von Leder oder ist es konstant, dass die sagen, nee, die armen Tiere, sich ausgleichen mit denen, die sagen, ja, ist doch okay? Also wie sieht das aus, gerade wenn du jüngere Menschen ansprichst?
Also das ist jetzt eine relativ subjektive Wahrnehmung meiner Erfahrungswerte hier. Ja? Nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt natürlich beide Lager, ja, muss man einfach so sehen. Es gibt Menschen, die sagen halt ganz bewusst, ich möchte sowas nicht. Und das ist auch vollkommen okay, da will ich gar nicht drüber streiten. Ich sehe aber auch einen Trend hin zu wieder deutlich mehr Leder. Warum? Denn du hattest diesen enormen Trend, dass Menschen über veganes Leder geredet haben. Ich hasse den Begriff, weil am Ende ist es Kunststoff. Ja, So, und es gibt mehr als genug Beispiele davon, dass die Dinger ein Jahr oder zwei halten, dann kaputt gehen. Was passiert mit denen? Naja, sie bringen genau diese Umweltverschmutzung, die du eigentlich vermeiden willst. Und jetzt hast du halt beim Leder einen ganz anderen Lebenszyklus. Ja, es gibt einen Grund, warum wir einen lebenslangen Reparaturservice anbieten, weil wir halt zu dem Thema Leder stehen und kriegen zum Teil ja Taschen oder Geldbeutel angeschickt, die sind 50 Jahre alt, in kaputtem Zustand, wir reparieren. So, das heißt, deine Langlebigkeit ist ja viel, viel höher. Und ich glaube, dass dieses Verständnis, vor allem bei jungen Menschen, jetzt wieder radikal an Fahrt gewinnt. Gerade wir Deutschen, die so viele Jahre Geiz ist geil gepredigt haben, sagen jetzt halt, okay, kauf lieber selten, aber kauf dafür richtig. Denn so ein Produkt kann Lebensbegleiter sein und das kann ich jahrzehntelang mit mir führen, anstatt jetzt etwas zu kaufen, was nach zwei Jahren hinüber ist. Und diesen Trend sehe ich persönlich sehr stark. Ob der für andere in der Branche gilt, kann ich nicht beurteilen. Das ist deswegen zu beginnen.
Zurück zu unserem Thema KI und zu unserem Thema Anzeigen schalten. Du hast gerade gesagt, ja, eher Mieter als Google. Und es gab gerade die Meldung, dass Mieter dabei ist, Google zu überholen, was das die Anzeigeneinnahmen global angeht. Aber warum kackt Google gerade ab? Oder warum, auf euch bezogen, warum sagt ihr, Google ist für uns weniger relevant als das Mieter-Universum?
Ich möchte nicht sagen, dass Google für uns weniger relevant ist, aber es ist für uns fürs Testen nicht der ideale Kanal.
Ach so, das bezog sich auf das Testen. Also Budget, wie sieht das Budget aus bei euch? Also 50-50 Mieter Google oder mehr Google oder?
Google nimmt mehr, muss man aber auch sagen, bringt auch mehr für uns in einem gewissen Aspekt, aber es skaliert nicht so wie Meta und es ist für mich nicht so testfreudig wie Meta.
Ja, genau.
Und ich kann auf jeden verstehen, die Diskussion führe ich regelmäßig, naja, warum seid ihr nicht dort oder jenes? Ja, weil unsere Zielgruppe dort noch nicht ist. Also wir haben auch sowas, um beim Social zu bleiben, wir haben auch TikTok ausprobiert. Ging gar nicht. Also ist für uns nicht relevant, weil unsere Zielgruppe nicht dort ist. Wir sind im Premium-Segment. Natürlich wünschen sich vielleicht auch 16, 17, 18, 19-Jährige eine Tasche in der Preiskategorie, aber sie kaufen sie seltener. Ja, wir sind halt eher Zielgruppe, die jetzt mein Alter angeht oder Menschen, die halt eine gewisse Berufserfahrung haben, die Qualität schätzen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und entsprechend das Einkommen auch haben. Das ging gar nicht, meine ich gar nicht böse, weil du kriegst auch für 70 Euro bei uns ein Produkt, ja. Aber der Kern ist halt, wenn du eine Börse willst oder eine Tasche willst, du gehst auf Amazon, dann kannst du etwas kaufen, das kostet ein Fünftel von dem, was wir produzieren. Aber du wirst eine andere Qualität, ein anderes Werteversprechen dran haben. Und unsere Zielgruppe bewegt sich halt so krass auf Kanälen, wenn ich auf E-Com-Events bin und ich sage, Facebook ist für uns voll der Kanal, dann lachen die und sagen, wie kann das sein? Ja, aber bei uns funktioniert er halt phänomenal, ja. Und bietet uns mit Meta halt die Geschwindigkeit, sehr viel Creatives zu testen, sehr viel Ansprache, sehr viel Content zu testen, deutlich schneller als Google das kann. Und deswegen ist es für uns der Kanal, um Erfahrungen zu validieren oder Ideen zu validieren.
Und also es ist ja in der Customer Journey auch ganz unterschiedlich. Also in Mieter kann ich inspiriert werden und in Google suche ich dann. Und ich habe es im Vorgespräch ja gesagt, ich bin begeisterter Nutzer einer Büffelgeldbörse. Das heißt also, die habe ich schon seit Jahrzehnten, also nicht die, sondern immer wieder eine neue seit Jahrzehnten. Und da war für mich das Kriterium, wenig Leder und wenig Material und viel Sachen reinpacken, weil ich will nicht die halbe Hosentasche voller Leder haben. Und da habt ihr, gucke ich natürlich auch ein bisschen, und da habt ihr ein Produkt, das ich so nirgends gefunden habe. Das heißt, ich komme mit einer bestimmten Suchanfrage, nämlich ich suche, und damit sind wir beim Thema Suche und jetzt auch KI-Suche. Jetzt muss ich den KI-Systemen, den LLMs beibringen, dass ich besonders dumm bin in dem Bereich, also beispielsweise wenig Material, kleine Börse oder das. Wie geht ihr da vor an dieses Thema, wie füttere ich die LLMs?
Das ist eine Herausforderung. Und der Hauptgrund der Herausforderung, in meinem Verständnis, ist, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie wollen in diesem Bereich. Das klingt jetzt erstmal komisch. Aber das ist so ein bisschen der Erfahrungswert. Also du hast gerade das gute Beispiel gesagt, du möchtest nicht viel Leder, du möchtest sonst viel Karten und viel Stauraum. Als ich hier angefangen habe, war eine der ersten Fragen der Inhaberinnen nicht, ja, kriegst du Hoch- oder Querformat? Ich wusste gar nicht. Ja, so. Ich wusste, wie viel Karten ich in meiner Börse habe und ich wusste, welche Farbe ich will.
Genau, ja, genau.
Netbar. So. Und diese Herausforderungen haben ja super, super viele. Und ich habe mir zum Beispiel zu Beginn meiner Zeit auch sehr viel Zeit genommen, auch in den Fachhandel zu gehen, ja, oder in unsere Stores zu gehen und damals zu hören, was sagen die Leute. Und du wärst überrascht, wie viele gerade Männer kommen, ihre Börse rauspacken und sagen, ich will sowas. Die können nicht mal definieren, warum, aber das Ding habe ich halt seit Jahrzehnten, das ist der Stil, dem
genau so geht mir es auch. Ja.
So. Also, wie lernst du sowas an? Super schwierig. Lustigerweise haben wir eine Idee gehabt, wenn ich nicht weiß, was ich will, wie näher ich mich dem Produkt als Endkonsument, ohne Know-how, ja? Ja, ganz klassische Customer Journey, die meisten filtern. Weil die gucken sich dann an, wie kann ich das Ergebnis reduzieren, verschlanken, was ich da eigentlich sehe, weil ich klicke dann vielleicht auf Geldbörsen und Herrengeldbörsen oder gebe auch ein Börse für Herren. Überraschung haben wir. Ja. Und dann fängst du an zu filtern. Und dann haben wir halt wirklich eine Filteroptimierung auf Wochenrhythmus eigentlich gemacht. Das heißt, wir haben uns genau angeguckt, was wird geklickt, was wird nicht geklickt, wie können wir schlank halten, wie können wir aber genug geben. Und daraus entstanden ist ein wunderbarer Datenpool, der dann halt zum Beispiel ganz klar gezeigt hat, einer der meistgeklickten Filter bei Börsen für Herren, um bei dem Beispiel zu bleiben, wir machen das für jede Kategorie, ist halt gleich das erste, wie viele Kartenfelder habe ich. Weil das weiß jeder. Jeder weiß, ich habe die Kreditkarten, ich habe die Gesundheitskarte, ich habe die Bankkarte und dann will ich vielleicht noch ABC. Ja? So, dann kam eigentlich schon der nächste Filter. Naja, ist es halt aufklappbar oder ist es irgendwie mit drin? Und das sind dann so Datensätze, in denen wir halt zumindest mal sagen, Suche verbessern ist, also die Endkundensuche verbessern ist schwierig. Was ich aber kann, ist mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, wie häufig wird eigentlich was getan und dadurch verkürze ich die Customer Journey. Das heißt, wir variieren unser Ranking der Produkte enorm, je nachdem, über welchen Kanal er gekommen ist, wie er in der Customer Journey auf dem Webshop agiert und wo er landet. Wir haben ganz andere Reihenfolgen der Produkte angezeigt, weil wir da einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er über diesen Kanal gekommen ist und wir das jetzt so über sein Kundenverhalten schon wissen, dass das die perfekte Börse von ist, die ist halt hoch. Und tatsächlich sehen wir das aber auch in unseren Conversions und in unseren Analytics. Also im Normalfall, Factfinder-Erfahrung, ja, im Normalfall werden irgendwie die ersten zwei Produkte radikal geklickt. Ja, bei uns ist ein elementarer Großteil, ich würde sagen, knapp über 90%, 91-92% der User kaufen bei uns eins der ersten vier Produkte. Und das liegt nicht daran, dass die Produkte dann auch schlecht sind, sondern es liegt daran, dass wir eine Wahrscheinlichkeit hinterherpacken, was ist für ihn das passende Produkt. Und so versuchen wir anzulernen. Und wie wir das dann übertragen, so, jetzt schließt sich für mich auch der Kreis, wie wir das dann übertragen auf ein LLM, das ist für mich auch so ein Thema, was wir dann agentic-seitig sehr gut machen können, indem wir sehr viele Datenpools zur Verfügung stellen, indem wir dann einfach sagen, okay, pass mal auf, das sind die Daten, das sind die Herangehensweisen, das sind die Kanäle, wie sollen wir von hier vorangehen? Und dann müssen wir wieder testen. Dann wird es auch Spaß machen.
Messt ihr systematisch, das heißt jetzt nicht mit SEO-Software, sondern mit spezieller Software, die eben die Prompts auch monitort und solche Dinge macht. Also ich denke an Peak AI oder Rank Scale oder was auch immer es da gibt. Seid ihr da dran?
Gedanklich ja, umsetzungstechnisch noch nicht. Ja, ja, wir spielen mit diesen Gedanken, was wir halt heute schon haben und es ist trotzdem auch, finde ich, es sollte ein Standarddatenpool sein, ist es aber für viele, glaube ich, nicht. Ist halt, dass wir versuchen zu aggregieren, je nachdem, woher irgendwie die Customer Journey startet und was der erste Triggerpunkt war, das versuchen wir heute schon zu aggregieren. Also egal, ob er jetzt von Meta kommt oder über Google oder über Marktplatz oder es ein Direct Entry war, dann wissen wir halt zumindest schon mal, was hat denn der gemacht? Wo ist er als erstes drauf? Hat er geklickt oder gesucht? So, und damit habe ich schon so eine Standard Datenbasis, möchte ich es mal nennen. Und die jetzt zu übertragen, ja, das ist eine Aufgabe, die liegt noch vor uns, soweit sind wir nicht, aber ich freue mich sehr darauf, weil wir halt nicht blind da rein starten, sondern einfach mal das Mindset und Verständnis dafür haben werden.
Du hast gesagt, ihr nutzt KI sehr stark für Analytics. Was macht ihr da genau? Wie macht ihr es genau und mit welchen Tools macht ihr es genau?
Genau, also es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich Analytics. Wir haben vorhin schon über das Thema Produktentwicklung geredet, deswegen lasse ich den jetzt mal außen vor. Was wir natürlich sehr, sehr stark uns anschauen, ist das Thema, wie produzieren wir. Das ist ein elementarer Teil für uns, weil wir wollen ja nicht out of stock sein. Das war gerade so irgendwie Lagerverfügbarkeit und Produktionszyklen und welches Material brauchst du dafür und so weiter. Das sind produzierende Unternehmen, sind Händler. Da haben wir halt schon irgendwie so Forecasting auf einer, ich will nicht sagen rudimentär, weil das würde es abwerten, aber auf einer einfachen Ebene, ne? Indem wir einfach ein Forecasting machen und sagen, okay, wie sind jetzt die letzten 3 bis 6 Monate, in welcher SKU verlaufen und was können wir jetzt schon predikten und wir kennen den Produktionszeitraum und können einfach frühzeitig sagen, uns wird diese Ware noch langen 93 Tage, also müssen wir in 6 Tagen anfangen zu sourcen und irgendwo. Das tun wir auf der Seite, was wir natürlich webshop-seitig machen. Wir arbeiten damit klar, get klar, Grüße gehen raus. Hervorragendes Tool könnte ich so eigentlich gar nicht bauen. Kann ich nur empfehlen. Die Jungs machen brutalen Job, in dem die halt auch super viel aggregieren. Ne? Und gerade was irgendwie so die Journeys angeht und Wahrscheinlichkeiten angeht und Performance runtergebrochen bis hin zum DB3 auf einem einzelnen Produkt, das macht schon Spaß. Das hilft uns natürlich auch sehr stark in dem Thema Ressourcenanteile, jedem Teilsegment. Also fang an von, wo rein investieren wir unser Geld? Was wollen wir vielleicht nur shooten? Also es kann Ressourcen manpower-seitig sein, es kann Ressourcen des Budgets sein. Es kann aber auch schlicht und ergreifend ein super Indikator dafür sein. Ich habe gerade über Ranking geredet oder auch über das Thema Werbung. Also ich kriege gefühlt wöchentlich irgendwo eine Anfrage, hey, können wir Produkte ausstellen? Wollt ihr nicht hier rein? Kommt nicht die Zeitschrift? Jetzt sitze ich mit ihr in einem Podcast. So, das ist ja alles super spannend. Ja, aber mit welchem Produkt gehst du raus? Was funktioniert denn gerade? Und natürlich funktionieren NOS-Topseller, aber vielleicht willst du ja auch so ein bisschen ein Shift zu Sachen machen. Denn, darüber haben wir am Anfang nicht geredet, aber ich platziere das jetzt mal ganz bewusst. Wir haben ja eigentlich ein Kernprodukt, das stirbt. Die Geldbörse wird es in 30, 50 Jahren nicht mehr geben. Deshalb, die müssen jetzt schon den Switch machen hinzu, wir erweitern unser Produktsortiment. Und das ist ja ein Kaugummi, der sich so ein bisschen zieht, weil du kannst nicht ums Eck kommen und sagen, yay, wir machen jetzt Taschen und wir verkaufen nur noch Taschen, sondern du erweiterst dein Produktsortiment und du musst dafür genauso bekannt werden. Du musst dafür genauso sorgen, dass die Menschen sagen, ich verbinde etwas mit der Marke, du verbindest damit Werte, du verbindest damit Qualität. Ja, dann vertraue ich vielleicht auch darauf, ein Tischset mal zu kaufen. Wir machen jetzt viel Home and Living zum Beispiel. Und da hilft uns natürlich so ein Tool wie Klar oder grundsätzlich einfach mal eine Datenaggregation oder später vielleicht auch mal eigene Agenten sehr stark damit zu verstehen, wo müssen wir das platzieren? Weil Achtung, das wird eine ganz andere Datenbasis werden als unser Kernprodukt, weil dafür sind wir ja gar nicht bekannt. Und da muss ich vielleicht auch andere Entscheidungen treffen und halt nicht sagen, geil, ich habe jetzt ein neues Produktsortiment, ja, das schiebe ich auf die gleichen Kanäle mit dem gleichen Budget, wie ich es vorher mit einem ganz anderen Warenbereich gemacht habe. Das wird nicht funktionieren.
Arthur, das war ein Feuerwerk von Inspirationen, von Dingen, die du machst und die du vorhast. Was haben wir nicht angesprochen bis jetzt im Bereich KI, den Mensch?
Ja, schon. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil ich will eins sagen, in einem Traditionsunternehmen musst du psychologisch die Leute dazu einfach ganz, ganz eng mit abholen und ihnen erzählen, was du da machst und warum man davon profitiert. Jetzt hast du eine gewisse Erfahrung und eure Zuhörer haben Ahnung von dem Thema. Ja, aber ein Großteil meiner Kundengruppe denkt, wenn sie an KI denkt, an Arnold Schwarzenegger als Terminator und irgendwie werden wir alle übernommen. Am Ende laufen hier Cyborgs rum und töten. Da ist ein ganz falsches Bild, was ist KI? Und das musst du natürlich irgendwo auch erklären, weil ich glaube, vor allem wir in Deutschland haben Angst. Wir sind angstgetrieben. Wir reden über Datenschutz. Wir reden über, was kann daraus passieren? Und ich sehe das als elementare Aufgabe, weil egal welches Tool du einsetzt, du musst die Menschen ein bisschen abholen, du musst einen Mehrwert erklären. Und das wäre so für mich nochmal die Pointe, die da mit dazugehört, weil sonst hocke ich irgendwann alleine da, lieber Thorsten, oder du alleine da und wir haben nur noch Agenten und KI und keiner von uns macht eigentlich mehr einen Job. Und das wird so nicht stattfinden, ja, gar keine Frage, aber das ist vielleicht das Bild, was man auch vermeiden muss.
Arthur, herzlichen Dank für all die interessanten Anregungen und ich habe es jetzt noch nicht mit dir angesprochen, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du am 6.4., am 6. April 2027 in München beim CFKI, beim CMO Forum KI Einsatz im Marketing mit der gleichen Begeisterung einen Vortrag halten könntest.
Liebend gerne. Dann macht es sogar noch mehr Spaß, weil dann kannst du viele Gesichter sehen. Ja?
Ja, wunderbar. Gut. Klasse. Dankeschön. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.